Gottesdienst vorhin die Kollekte eingesammelt. Und wie immer ging es so durch die Reihen durch. Und jetzt stellt euch doch einmal vor, wir hätten es so gemacht. Der Vorstand wäre persönlich durch die Reihen gegangen. Nach dem Vier-Augen-Prinzip und noch zwei hätten genau geguckt, was jeder reinlegt. Und es dann entsprechend kommentiert. Der hat so viel reingelegt, der hätte mehr reinlegen können. Nur so wenig, da wäre und so weiter. Also allein diese Vorstellung ist unvorstellbar, oder? Und würde man das tatsächlich machen, ich schätze, nächsten Sonntag werden wesentlich weniger im Gottesdienst. Ist ein No-Go bei uns, ein Unding, sowas tut man nicht. Das ist wie ein Einbruch in den Privatbereich unseres Lebens. Also keine Angst, wir haben es nicht vor zu machen, wir werden es auch nicht machen. Aber allein diese Gefühle, diese Gedanken, die dabei hochkämen, die sind nicht so angenehm, oder? Nur wisst ihr, genau das hat Jesus mindestens einmal gemacht. Markus hat das so aufgeschrieben, ich lese aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Schatzhauses. Dort beobachtete er, wie die Volksmenge Geld in den Opferkasten warf. Viele wohlhabende Leute taten viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein, das entspricht einem Pfennig. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen: Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe, die doch selbst arm ist, hat alles hergegeben, was sie zum Leben brauchte. Könnt ihr euch diese Szene vorstellen? Jesus setzt sich so hin, dass er genau sieht, was jeder in den Kollektenkasten wirft. Vom Schutz einer Privatsphäre ist da nichts zu sehen. Noch schlimmer, dann ruft er noch seine Jünger dazu und spricht mit ihnen über die Menschen, was sie da reingelegt haben. Nicht so gut kommen die weg, die ja eigentlich hohe Summen eingelegt haben. Aber die Frau, die Witwe, die umgerechnet einen halben Cent in die Kollekte wirft, findet Jesu höchste Anerkennung. Warum macht Jesus sowas? Ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir Deutschen, vielleicht auch wir Europäer, mit Geld und Privatsphäre uns ein bisschen schwerer tun als andere. In den USA, weiß ich, spricht man viel offener über sein Gehalt und was man hat. Vielleicht ist ein Grund, weshalb uns dieses Verhalten an dieser Stelle so fremd vorkommt. Ein anderer Grund liegt für mich aber auch, und der ist entscheidender eigentlich, in der Überschrift: Wem gehört, was wir haben? Ich finde unvergessen diesen Werbespot, wo sich zwei Freunde unterhalten, plötzlich nimmt der eine so drei Bilder, legt die auf den Tisch und sagt: Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Und die Botschaft dahinter: Das alles habe ich, ist mein Besitz. Was in der Botschaft nicht rüberkam, weil letztlich dahinter steckte, war die Bank, die ihm das hier finanziert hatte, die den Werbespot auch gedreht hatte. Letztlich hatte er seinen ganzen Besitz einem fremden Kapitalgeber zu verdanken, dem er eigentlich die Rückzahlung noch schuldig war. Und das kennen wir, jeder, der einen Kredit aufnehmen musste, der weiß, dass das so ist. Ich habe Besitz, aber eigentlich gehört er noch der Bank. Und ich glaube, dass das irgendwo auch dieser Punkt ist, weshalb Jesus sich hier hinsetzt und die Kollekten ansieht und kommentieren darf. Dahinter steckt nämlich ein anderer Gedanke: In Jesus sitzt Gott persönlich dort. Er ist der Besitzer. Er ist der Eigentümer dieser Welt, die er uns zur Verfügung stellt. Denn alles, was wir haben, kommt doch von ihm. Er hat uns Gaben und Können gegeben, damit wir überhaupt in der Lage sind, etwas zu verdienen, Lebensunterhalt uns zu erarbeiten. Er gibt uns die Gesundheit und erhält diese Gesundheit, damit wir arbeiten und etwas leisten können. Und auch die Welt, in der wir leben, ist sein Eigentum. Er hat es uns nur zur Verfügung gestellt. Er hat uns, wie es die Bibel sagt, als treue Verwalter eingesetzt. Das heißt, das alles, was wir haben, ist Material, das Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Es gehört ihm. Und so stellen wir unter dem Strich dann fest, dass ja wir wirklich nichts haben. Nichts, was Gott uns nicht gegeben hätte. Im Alten Testament hat Gott das seinem Volk an zwei Stellen mal besonders deutlich gemacht, die ich jetzt erwähnen möchte. Das eine, in Israel sollte es das sogenannte Erlassjahr geben. Davon steht in 3. Mose 25, 10 bis 13. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen. Als Erlassjahr soll das 50. Jahr euch gelten. Ihr sollt nicht säen und was von selber wächst, nicht ernten. Auch was ohne Arbeit wächst, im Weinberg nicht lesen. Denn das Erlassjahr soll euch heilig sein. Vom Feld weg dürft ihr essen, was es trägt. Das ist das Erlassjahr, da jedermann wieder zu dem Seinen kommen soll. Gottes Ordnung für sein Volk sah etwas vor, was wir so vielleicht gar nicht kennen. So alle 50 Jahre wurde alles wieder auf Null gesetzt. Grundbesitz, der der eigenen Sippe gehörte und den man hatte verkaufen müssen, den bekam man wieder zurück. Schulden, die man hatte machen müssen, wurden einem gestrichen. Bis dahin wäre, und das war damals ja auch die letzte Ausweg oft, wenn man sich hat als Sklave verkaufen müssen, kam man wieder frei. Und auch hier in diesem Text wird deutlich, selbst die Schöpfung sollte ruhen, nicht bebaut werden. Und gleichzeitig sagt Gott, ich werde dafür sorgen, dass niemand hungern muss, dass ihr im Vorbeigehen, heißt so schön, satt werdet. Hier spricht der Schöpfer über seine Schöpfung. Und hier nennt der Herr der Welt die Regeln für den Umgang mit seinem Eigentum. Und die Israeliten sollten damals erleben, Gott gibt und Gott versorgt. In einer zweiten Art hat Gott seinem Volk das deutlich gemacht, dass alles, was sich verdient, letztlich von ihm kommt. Und das war in der Verpflichtung, den Zehnten zu geben. 3. Mose 27, Vers 30 heißt es, alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in beiden Beschreibungen ist dieses Wort heilig drin enthalten. Und heilig ist immer das, was untrennbar mit Gott verbunden ist, was man von ihm nicht trennen kann. Es ist also Gottes Wille, es ist seine Forderung, seine Anordnung. Und hier sagt Gott, ich erhebe Anspruch auf 10% des Ertrags. Das erinnert jetzt mich so an ein bisschen anderes Erlebnis mit einem Finanzbeamten, vielleicht als du es vorhin hattest. Das hört sich doch an wie so eine himmlische Steuer. Und so manches Mal habe ich die Reaktion auch schon gehört, das ist aber viel, 10% abzugeben. Wir müssten an dieser Stelle eigentlich viel tiefer in das Thema einsteigen, als wir es jetzt können, um Gottes Absicht dort klarer herauszuarbeiten. Denn neben diesen Dingen gibt es noch weitere Forderungen, die Gott stellte. Zum Beispiel, wenn man Gott etwas gab, musste es die beste Qualität haben, durfte keinen Makel haben. Es musste das Erste von allem, was man geerntet hat, oder die Erstgeburt bei den Tieren sein. Das alles gehörte Gott. Aber was hat Gott eigentlich damit gemacht? Nur mit vielen dieser Gaben wurden die damaligen Hauptamtlichen versorgt. Die Priester und die Leviten, die sonst kein Einkommen, die sonst keine Möglichkeiten hatten, sich etwas zu verdienen, die auf vieles verzichten mussten. Und es wurde damit auch der Unterhalt des Tempels bezahlt, eigentlich im Prinzip ähnlich, wie wir es heute machen mit den Gaben, die wir sammeln, mit Mitgliedsbeiträgen oder Kirchensteuern. Nicht viel anders war es damals. Aber ich denke, für Israel wurde an diesen Anordnungen etwas ganz besonders deutlich, und zwar die Erkenntnis, alles, was wir haben und alles, was wir uns verdienen können, hat ihren Ursprung in Gott. Und vielleicht ist aus diesem Verstehen, aus dieser Erkenntnis heraus es ihnen leichter gefallen, bei 10% nicht von einem Verlust zu sprechen, sondern von einem Gewinn. Wenn alles, was ich habe, eigentlich Gott gehört und Gott dann sagt, Gott, 10% gibst du mir, heißt ja im Umkehr, 90% darf ich behalten. 90%. Und es geht ja auch darum, Gott geht es doch überhaupt nicht um die Ausbeutung seines Volkes. Gottes Absicht ist immer, dass sein Volk sicher und gut in seinem Land leben kann in dem Land, das er ihm gibt. Und darum lenkt er den Blick auch auf den Reichtum, den sie von ihm erhalten haben. Und es wird auch deutlich, Gott freut sich, wenn wir das Erarbeitete genießen und fröhlich damit umgehen können. Ordnet er einmal direkt an, 5. Mose 12, Vers 18, sondern vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du das alles essen an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählt, du und deine Söhne, deine Töchter, deine Knechte, deine Mägde und der Levit, der in deiner Stadt lebt, und sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, über alles, was deine Hand erworben hat. Das, was ich nicht ausführen konnte, fasse ich mal so zusammen: Gott gibt gern und Gott feiert gern und er feiert am liebsten mit seinen Leuten. Er hat auch seinem Volk, das lesen wir im Alten Testament, deutlich versprochen, dass es nie hungern leiden muss, wenn es ihm vertraut, wenn es sich an sein Wort hält. Und unter den Königen Salomo und David konnte Israel das erleben. Da hatten sie so viel wie nie davor und wahrscheinlich auch nie danach. Aber später erlebten sie auch den Mangel, den Hunger. Und auch da ist der Zusammenhang, sie hielten sich nicht mehr an Gottes Wort, nicht mehr an seine Anweisungen. Und eigentlich hätte durch dieses normale Erleben Israel kapieren müssen: Was ich Gott gebe, macht mich nicht arm. Sie hatten es nicht verstanden und so erlebten sie, dass es sie bettelarm machen konnte, wenn sie Gott nicht gaben, was ihm gehörte. Am deutlichsten muss das der Prophet Maleachi seinem Volk ausrichten. Er sagt im Namen Gottes: Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftüren werde und Segen herabschütten die Fülle. Ich finde das eine interessante Formulierung. Prüft mich. Gott fordert auf, prüft mich. Stellt mich auf die Probe. Er möchte sein Volk beschenken, ein Volk, das, würden heute vielleicht sagen, noch Dollar- oder Eurozeichen in den Augen hatte. Das brauche ich, das brauche ich. Und immer ärmer wurde dabei. Ich glaube, dass Gott uns etwas beibringen möchte. Gott geben macht nicht arm. Denn Gott tut nichts lieber, als für seine Kinder zu sorgen. Was hinderte die Israeliten wohl damals, sich darauf zu verlassen? Und was hindert uns heute, uns darauf zu verlassen, dass Gott uns versorgen möchte? Denn auch im Neuen Testament hat Jesus so etwas Ähnliches gesagt. Matthäus 6, 33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Prüft mich, sagt Gott im Alten Testament, ob ihr zu kurz kommt, wenn ihr gebt, was mir zusteht. Und im Neuen Testament setzt Gottes Reich an die erste Stelle und alles andere wird euch zufallen. Darum nochmal die Frage: Was hindert uns daran, uns so auf Gottes Sorgen zu verlassen? Ist es vielleicht so diese Vorstellung, der Vater im Himmel könnte nicht wissen, was ich brauche? Oder ist es die Angst, dass der Höchste, der sogar seinen Sohn hat für mich sterben lassen, mir dann vorenthalten könnte, was ich brauche? Oder ist es der Wunsch nach Unabhängigkeit, nach Freiheit? Ich will selbst entscheiden, was ich haben möchte und was nicht. Obwohl ich ja auch meine Freiheit, meine Gesundheit auch nur Gott verdanke. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Am einfachsten, sich auf Gottes Sorgen zu verlassen, ist immer dann, wenn es nicht anders geht. Wenn man keine Alternative dazu hat. Am eindrucksvollsten war das für mich persönlich, als ich damals meinen Beruf aufgab und Theologie studierte. Ich wusste, jetzt hast du 4 Jahre lang Ausgaben und keine Einnahmen. Und ich habe damals so sinngemäß gebetet: Herr Jesus, diesen Weg hast du mich geführt, jetzt bring mich auch durch. Und habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich für vieles verzichten muss. Und ich erlebte in diesen 4 Jahren, es waren nicht die schlechtesten Zeiten. Und Gott hat mir manches mehr gegeben, als ich vorher gedacht habe. Manches mehr auch, als ich unbedingt gebraucht habe. Und genauso habe ich festgestellt, das änderte sich genauso schnell wieder, als jeden Monat Gehalt auf dem Konto war. Jetzt konnte ich wieder rechnen. Jetzt konnte ich planen. Und Gottes Zufall, der kam dann ins Blick, wenn es finanziell eng wurde. Und das geschah oft dann, wenn auch die Prioritäten sich wieder verrutschten, indem Gott nicht mehr die Nummer eins war. Denn das verspricht er, wo Gott die Nummer eins im Leben ist, wo sein Wille, der Bau seines Reiches, die oberste Stelle meiner Prioritätenliste ist, da darf ich mich felsenfest auf sein Versorgen verlassen. Oder wie Jesus sagt, auf sein punktgenaues Zufallen. Das ist ja nicht der zufällige Zufall da gemeint, sondern es fällt punktgenau zu, dann, wann es nötig ist. Es sollte eigentlich bei allen so sein, die mal gesagt haben, Jesus, du bist mein Herr und Heiland, mein Bestimmer. Denn wer so ein Kind Gottes geworden ist, der hat sich doch dafür entschieden, nach Gottes Norm zu leben, seinem Wort zu gehorchen. Und ich bin mir auch sicher, dass sicher jeder das irgendwo in seinem Leben schon mal ganz ähnlich erfahren hat. Joachim hat es ja vorhin von seinem Leben erzählt, wie er es einmal so wirklich gewaltig erfahren hat. Ganz konkret. Ich habe euch erzählt, wie ich es früher erlebt habe, aber ich muss auch dazu sagen, trotz all diesem Erleben wird das zu keinem Selbstläufer. Wir sind ja vor kurzem umgezogen. Es war für uns ein Schritt, der auch mit drei großen Hindernissen verbunden war, für die wir zunächst keine Lösung hatten. Ich zog ein halbes Jahr vor meiner Frau hier nach Trier, um die Stelle als Pastor anzutreten. Und wir wussten nicht, wie wir dieses halbe Jahr überbrücken sollten, wo das Geld herkommen sollte für ein zweites Zimmer, für einen fahrbaren Untersatz. Und beides hat Gott auf seine ganz einmalige Art und Weise wunderbar gelöst. Ich konnte sehr günstig wohnen und bekam auch ein Auto zum Fahren. Und dann kam die dritte Hürde, und obwohl ich das so erlebt hatte, war es wieder ein Kampf. Die dritte Hürde war, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Zweimal hatte ich Gottes Versorgen so hautnah erlebt. Und doch bei jeder Wohnungsbesichtigung machte mir das deutlich, es ist hier viel teurer als dort, wo wir vorher lebten. Und ich sagte so manches Mal, wenn ich gefragt wurde, Gott kann, und innerlich war es doch der Kampf. Tut er das auch und kommt dann auch die Wohnung raus, in der man dann leben kann, wo man sich wohlfühlt, das einem gefällt? Wir kündigten die alte Wohnung, da hatten wir noch keinen neuen Mietvertrag. Aber interessant, genau an dem Tag, an dem meine Frau die Kündigung abgab, besichtigte ich zum ersten Mal die Wohnung, in die wir jetzt eingezogen sind. Es gibt einen herrlichen Satz, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, das heißt punktgenau zufallen. Der punktgenaue Zufall. Vielleicht ist es nicht immer das, was man sich in seinen Luftschlössern austräumt. Aber es wird immer das Beste sein für uns. Wir haben jetzt eine schöne, bezahlbare Wohnung, in der wir uns wohlfühlen. Und wenn ich das jetzt so im Rückblick mir überlege, frage ich mich schon, was hätte Gott uns wohl in all den vergangenen Jahren noch alles zufallen lassen, wenn wir es darauf hätten ankommen lassen? Was hätten wir erlebt, erreichen können, wenn wir immer und alle Zeit mit diesem Wissen gelebt hätten, dass ihm alles gehört? Wie viel mehr hätte er geben können, wenn wir Gott mehr gegeben hätten? Aber wisst ihr, wir können das nur dann erfahren, wenn wir es darauf ankommen lassen. Der biblische Zehnte, also 10% vom Einkommen, ist, denke ich, so eine gute Richtschnur für den Anfang. Nimm doch Gott beim Wort, wie er es sagt, und prüfe ihn. Prüfe, was daraus wird, wenn du ihm diesen Teil gibst, wo er sagt, er gehört mir. Bei dem Thema werde ich dann immer wieder gefragt, wie kann ich denn das machen? Und wo soll ich mein Geld hingeben? Ich denke, man kann es so machen, dass man den Zehnten als eine Art Etat nimmt, die man an verschiedenen Stellen im Reich Gottes investiert. An der ersten Stelle sollte aber die eigene Gemeinde stehen, dort, wo man geistlich zu Hause ist, wo man sich hineingibt, mitarbeitet, dazugehört, dass diese Gemeinde versorgt ist. Darüber hinaus gibt es dann viele Glaubenswerke, die von Spenden leben. In der Regel ist es so, dass die Werke mehr davon haben, wenn man Beträge regelmäßig gibt, als so Weihnachten, wenn so ein Bettelbrief kommt. Aber egal wie auch immer, sprich doch mit Gott, dem Geber der Gaben, wo du es hingeben sollst. Frag doch ihn, Herr, es ist dein Geld, wo soll ich es hingeben? Daneben gibt es in der Bibel natürlich auch noch diese Aufforderung, dass wir geben sollen, wo uns Not begegnet, wo andere uns um Hilfe bitten. Zum Beispiel, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, der tue ebenso. das alles gehört in diesen ganzen Bereich rein. Geld und Besitz, das Gott mir anvertraut hat. Und ich bin davon überzeugt, dass unser Umgang mit Geld und Besitz ein anderer sein wird, wenn ich mit dieser Perspektive lebe, dass unserem Gott alles gehört. Alles, was ich habe, gehört ihm, ist von ihm mir zur Verfügung gestellt. Und wenn das verinnerlicht wird, dann wird es unseren Umgang mit Besitz und Geld auch anders beleuchten und verändern. Wenn du dich damit schwer tust, bitte doch den Geber der Gaben, dir dabei zu helfen, deinen Weg zu finden. Denn das ist mir auch wichtig, Gott geht es nicht um eine saubere Abrechnung deines Zehnten. Ihm ist es viel wichtiger, dass du es gern und mit fröhlichem Herzen tust. Und aus dem Grund hat Paulus an die Christen in Korinth geschrieben, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Amen.